Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою твійголос@bosepark.com.
Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com.
Голоса України. Цель этого подкаста – дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос – @bosepark.com.
Hi, ich bin Lena, Journalistin für Bosepark Productions und ich komme gerade von Daniel. Der lebt hier in Berlin-Neukölln, leidenschaftlicher Kampfsportler in seiner Freizeit und promoviert gerade in Entwicklungspsychologie. Er ist in Kiew geboren. Als er 2 Jahre alt war, ist seine Familie nach Deutschland gezogen. Aber er hat noch Familie in der Nähe von Kiew. Und ein paar seiner Verwandten sind inzwischen auch nach Deutschland geflohen. Wie er denen geholfen hat, wie es ihm und denen jetzt geht, darüber haben wir gesprochen bei schwarzem Tee mit Zitrone und Zimtschnecken. Unser Gespräch, das hört ihr jetzt. Hi Daniel.
Hallo.
Heute ist der 5. April. Vor 2 Tagen hast du mir geschrieben, mein Patenonkel und seine Familie sind jetzt endlich in Deutschland angekommen, aus der Ukraine. Magst du mir kurz erzählen, wie geht's dir und wie geht's euch jetzt?
Also, das hat mich natürlich mega gefreut, weil mein Patenonkel so eine sehr irgendwie besondere Person für mich ist. Also, das war so mein Kindheitsheld ein bisschen. Und der ist mit seiner Frau und dem Enkelkind, das 9 Jahre alt ist, wie du schon gesagt hast, am Samstag in Berlin angekommen. Und ich konnte die bei einer Freundin, die jetzt im Urlaub ist, unterbringen. Dort können die halt jetzt erstmal 2 Wochen wohnen. Ich glaube, da mischen sich halt so wie bei diesem ganzen Konflikt irgendwie ständig sehr viele Gefühle. Also einerseits war ich natürlich extrem erleichtert, die zu sehen und habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass ich die in Berlin mal treffen werde oder denen Berlin so zeigen kann. Mhm. Vielleicht muss ich auch dazu sagen, dass mein Patenonkel sehr enthusiastischer und bekannter und muss ich eigentlich anders sagen, aber er ist Kampfsportler und ich auch. Und das ist natürlich so eine Ebene, die wir da gemeinsam haben. Und ich habe halt bei ihm trainiert, als ich in Kiew war und jetzt ist er in Berlin und ich stelle mir natürlich vor, wie wir auch trainieren können. Also das freut mich natürlich alles total und auch zu wissen, so ich kann zum Beispiel sein Enkelkind kennenlernen, was ich davor nicht kannte, seine Frau besser kennenlernen, mit denen irgendwie Zeit verbringen. Das ist total schön und das freut mich alles. Und gleichzeitig hängt mir natürlich die ganze Zeit sowas im Nacken wie, ah, jetzt sind schon 5 Tage oder 4 Tage oder 3 Tage vergangen und es sind nur noch so und so viele Tage, bis die aus dieser Wohnung raus müssen. Das heißt, es mischt sich natürlich einmal so eine Sorge um, wo bringe ich die danach hin und wie kann ich die danach irgendwo unterbringen, zu oftmals so einer ohnmächtigen Wut über das, was dort einfach gerade passiert.
Deine Familie ist aus Kiew. Was haben sie dir denn erzählt, wie die Situation da ist?
Also vielleicht auch so generell, wenn Leute erzählt haben, wie es war, als der Krieg angefangen hat und wie sie das erlebt haben, bin ich immer extrem beeindruckt, mit was für einer Nüchternheit sie das erzählen. Ich habe davor noch nie mit Leuten, die den Krieg erlebt haben, über den Krieg gesprochen, glaube ich. Außer vielleicht mit meinem Großvater oder so, aber das ging eigentlich nicht wirklich, weil der war zu traumatisiert davon. Aber das ist so wirklich so Augenzeugenberichte vom Krieg zu hören, ist für mich was Neues. Und ich war total überrascht, dass keines dieser Gespräche war irgendwie emotional stark aufwühlend, sondern das waren wie so nüchterne Schilderungen während des Essens zwischen einem Thema, was damit überhaupt nichts zu tun hat, und einem anderen Thema, was damit nichts zu tun hat. Und naja, was die konkret einfach erzählt haben, war auch ziemlich krass, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe da mit einem 9-Jährigen über den Krieg gesprochen. Mhm. Und der hat mir dann erzählt, wie wie heftig das für den war, bombardiert zu werden und wie sie halt in so einem Haus im Vorort von Kiew waren, in der Nähe von Kiew und erstmal dachten, dass sie dort halt ganz sicher seien. Und da das Haus einfach keinen Keller hat, sind die, als die Angriffe, also als die Luftangriffe angefangen haben, rausgelaufen und haben halt, naja, halt live mitbekommen, wie so Bombeneinschläge stattfinden um die herum. Ansonsten waren die Schilderungen, glaube ich, eher so um das Thema herum, wie man so den Alltag jetzt bestreitet. Also zum Beispiel ist die Familie von meinem Patenonkel, ich weiß nicht, ob das nicht sehr kompliziert ist, aber mein Patenonkel und seine Frau und sein Enkel sind hier. Deren Tochter, also die Mutter des Enkelkinds, ist noch dort geblieben mit ihrem Mann. Und die beschreiben halt ganz viel, wie sie so versuchen, zum Beispiel Hilfe zu organisieren. Und da sie jetzt im Westen der Ukraine sind, was noch relativ sicher ist, halt versuchen, diese Hilfslieferungen in den Osten der Ukraine zu schicken. Und das, wie gesagt, alles halt auf so einer sehr organisatorisch nüchternen Ebene. Und jetzt gar nicht, weil die Leute so sonst so unemotional sind, sondern ich glaube, ich weiß nicht, was da los ist oder was passiert oder so, aber war für mich auf jeden Fall voll beeindruckend zu sehen, dass das so sehr strukturierte, nüchterne Berichte sind.
Es sind ja jetzt 40 Tage Krieg gegen die Ukraine. Das heißt, der Teil deiner Familie hat sich relativ lange entschieden, da zu bleiben und ist jetzt aber dann doch geflohen. Weißt du, warum sie noch daran festgehalten haben? Beziehungsweise weißt du, was letztendlich ausschlaggebend war, um dann doch das Land zu verlassen?
Also ich muss ja nochmal sagen, vielleicht, ich habe ja nicht nur diesen Patenonkel und seine Frau und deren Enkelkind als Familie, sondern ich habe ja noch Tanten, die dort sind. Ich habe zwei Halbbrüder, die mittlerweile hier sind mit ihrer Mutter, also mit der ersten Frau meines Vaters. Und ich habe noch die Witwe meines Opas, die auch in Deutschland ist. Das ist jetzt nicht so leicht, das alles, weil das alles so unterschiedliche Individualschicksale sind, das zusammenzufassen. Aber für die meisten ist ein Grund, dort zu bleiben, dass sie nicht ausreisen können, weil Familienmitglieder eingezogen werden würden.
Hast du jetzt deinem Patenonkel und seinem Enkel geholfen bei der Flucht? Also warst du da organisatorisch drin beteiligt?
Ja, also ich habe, jetzt fällt mir natürlich die Antwort zu deiner vorherigen Frage ein. Die sind erstmal länger im Westen der Ukraine geblieben, weil sie dachten, dass sie dort relativ sicher seien. Und ausschlaggebend für die Ausreise von denen war, dass die halt auch im Westen bombardiert wurden. Dann haben sie sich entschieden, eben doch wegzugehen, zumindest mit dem Kind, also die Großeltern mit dem Enkelkind. Und erstmal haben wir Kontakt mit denen aufgenommen, mit der Familie und haben so eine Spendensammlung gemacht. Da war das noch gar nicht Thema, dass sie nach Deutschland kommen. Und haben einfach zusammen mit Freunden Geld gesammelt und das da denen geschickt, damit die Spenden einkaufen können und in den Osten senden können.
Also du hast sozusagen von hier aus Geld organisiert, was wiederum an deine Family in der Ukraine gegangen ist. Und die haben dann dem Osten, der ja besonders stark angegriffen wurde, damit geholfen.
Ich habe halt so eine Telegram-Gruppe gestartet und Freunde von mir angeschrieben. Und es kam extrem viel. Innerhalb von 3 Tagen hatten wir irgendwie fast 3.000 Euro zusammen, was mich mega gefreut hat natürlich. Super. Vielleicht an der Stelle vielen, vielen Dank an alle, die gespendet haben. Und erst in den letzten Tagen wurde das dann immer mehr zur Idee, dass sie halt eben aus der Ukraine ausreisen. Und da habe ich dann einfach versucht zu helfen, also es gibt so eine Seite, die heißt nowar.help. Die würde ich auch jeder Person empfehlen, die sich informieren möchte über alle möglichen Themen, die jetzt mit der Ukraine und dem Krieg dort zu tun haben und mit geflüchteten Menschen. Und dort sind einfach verschiedene Links gesammelt zu unterschiedlichen Themen wie medizinische Versorgung hier, Fluchtweg, Schulbildung, Sprachkurse, alles Mögliche. Genau, und dann habe ich einfach versucht, die Ankunft von denen halt zu organisieren hier. Also erstmal haben wir vergeblich versucht zu organisieren, sie an der Grenze abzuholen. Aber das ist halt alles nicht so leicht. Also es sind dann Bekannte von mir, sind an die polnisch-ukrainische Grenze nach Medyka gefahren. Und die organisieren so einen kleinen, der heißt einfach Solibus. Und die holen halt Leute von der Grenze und bringen sie dann nach Berlin.
Wie so einen kleinen Shuttle.
Genau, wie ein kleiner Shuttle. Aber da ist ja von dem, was ich so mitbekomme, an der polnischen Grenze ziemlich viel Rassismus gibt, versuchen die halt explizit Leute mitzunehmen, die sonst Schwierigkeiten haben, auszureisen. Die versuchen sie halt ganz explizit anzusprechen, nach Berlin zu bringen und von hier dann die Weiterfahrt zu organisieren. Und mit denen hatte ich versucht, erstmal zu organisieren, dass die halt meine Angehörigen abholen irgendwo. Auch wenn meine Angehörigen jetzt nicht in der Zielgruppe von denen sind, aber sie hätten mir da eigentlich geholfen. Gleichzeitig ist es aber einfach ja, logistisch gar nicht so leicht, dann Menschen, die sich nicht kennen, in einem Krisengebiet an der Grenze zu koordinieren, dass die sich treffen, abgeholt werden und dann weitergefahren werden. Und ich muss ja noch dazu sagen, die konnten aus der Ukraine ja nicht einfach mit einem Auto von zum Beispiel ihrer Tochter und deren Mann nach Polen gefahren werden und dort dann in den Zug gesetzt. Dann wären die ja eingezogen worden, also zumindest der Ehemann von der Tochter meines Patenonkels.
Und wie sind die dann letztendlich an die polnische Grenze gekommen, dein Patenonkel und seine Familie?
Die Tochter hat die an die ukrainisch-polnische Grenze, auf die ukrainische Seite gebracht. Mhm. Dort gab es eine Art Volonteure, die sie rübergebracht haben nach Polen. Und dort haben die dann eine Person angesprochen, der aus, einfach nur mit Glück, ich weiß gar nicht, wie sie den gefunden haben, aber der war aus Großbritannien und hat wieso den angeboten, dass er sie mit dem Auto fährt. Mhm. Genau, und dann habe ich, als die dann hier waren, denen eben diese Wohnung organisiert und habe die halt dann abgeholt und dahin gebracht und erstmal so ein bisschen eingekauft. Aber es hat leider nicht ganz so hingehauen, wie ich wollte, sie dann von dort quasi abholen zu lassen und herzubringen.
Okay, aber Sie sind ja jetzt hier in Berlin. Wie sieht denn Ihr Alltag gerade aus? Sind Sie schon dabei, hier zum Amt zu gehen und sich anzumelden und so weiter? Oder kommen Sie erstmal an?
Die kommen erstmal an. Die Schwierigkeit gerade ist, dass wir noch keine dauerhafte Bleibe für die haben. Das heißt, wie ich ja schon gesagt habe, in 1,5 Wochen müssen die aus dieser Wohnung raus. Und dann wissen wir nicht, ob die nach München gehen, wo die halt Angehörige haben. Also meine Familie wohnt ja teilweise noch in München. Oder ob die in Berlin bleiben. Und je nachdem, wo wir jetzt eine dauerhafte Bleibe für die finden, würden wir die dann halt auch anmelden beim Sozialamt. Mhm. Aber das haben wir bisher noch nicht gemacht, weil es halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es nicht ungünstig wäre, sie jetzt in Berlin anzumelden beim Sozialamt und dann, dass sie nach München fahren und sich dann nochmal ummelden müssen. Genau, und wir haben uns halt auf jeden Fall entschieden, die nicht zu registrieren, weil das hieße halt, dass sie mit diesem, ich weiß nicht mehr, wie der Schlüssel heißt, aber es gibt ja dieses Gesetz, dass nach so einer bestimmten Quote Geflüchtete einfach auf Deutschland verteilt werden. Und ich kann schon den Gedanken dahinter verstehen, aber es ist natürlich super problematisch für die Familien, die ja irgendwie zusammenbleiben wollen.
Wie hat denn diese ganze Situation deine Familie auch verändert?
Also wahrscheinlich auf sehr vielen Ebenen. Ich meine, zum einen habe ich halt Kontakt bekommen zu Leuten, mit denen ich keinen Kontakt hatte fast. Also ich habe ja schon gesagt, dass meine beiden Halbbrüder aus der ersten Ehe meines Vaters auch hier sind. Die hatten einfach extrem Glück. Also der eine Halbbruder, der hatte Glück und im Pech. Der hatte 2 gebrochene Beine, war dadurch nicht wehrdienstfähig und konnte dadurch die Grenze überschreiten. Und mein anderer Halbbruder war eine Woche, bevor der Krieg angefangen hat, ist der mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind nach Ägypten gefahren in den Urlaub. Dann war er quasi im Ausland, als der Krieg angefangen hat und es gingen auch irgendwann keine Flüge mehr zurück in die Ukraine. Mit diesen Halbbrüdern hatte ich halt bisweilen relativ wenig Kontakt. Und jetzt auf einmal sehe ich die halt häufiger. Und die wohnen, haben eine Zeit lang bei mir gewohnt und werden bald wieder bei mir wohnen. Auch zum Beispiel die erste Ehefrau meines Vaters kennenzulernen, ist natürlich auch irgendwie sowas, was man sonst vielleicht nicht so häufig macht. Was hat das noch verändert? Ich meine, es hat natürlich auch viel so Sorgen und Ängste einfach jetzt nochmal, ja, neu geschaffen, von die ich ja zum Beispiel bei meinen Eltern sehe, die halt noch mehr Familie und noch mehr Freunde in der Ukraine haben. Mein Vater ist selbstständig und arbeitet halt auch mit der Ukraine und Russland zusammen. Also der hat mit denen zusammengearbeitet, also hat im Grunde genommen Gesundheitsaufenthalte von Russen oder Ukrainern in Deutschland organisiert. Das funktioniert natürlich jetzt gar nicht mehr. Also ich merke, dass das halt auf jeden Fall viel verändert. Und ich merke tragischerweise auch, dass ich eigentlich aufgewachsen bin in so einem, es ist eigentlich scheißegal, ob du Russe oder Ukrainer bist, familiären Umfeld, also in einem Umfeld, wo Nationalität nicht so eine große Rolle gespielt hat, was ich immer auch sehr gut fand, aber ich merke auf jeden Fall, dass für meine Eltern verständlicher oder irgendwo nachvollziehbarerweise, sage ich mal, dass eine immer bedeutendere Rolle einnimmt, also so eine ukrainische Identität oder auch ein gewisser Patriotismus oder so.
Wie ist es denn für dich?
Also aus mir ist jetzt bisweilen noch kein Patriot geworden, aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Du meinst jetzt diese Sache mit den Patrioten oder mit was konkret?
Ich meine, inwiefern dieser Angriff auf die Ukraine dein Verhältnis zu deinen Wurzeln vielleicht verändert hat und auch die Art, wie du die Politik und ja, die Welt auch ein Stück weit siehst.
Also ich meine, ich komme natürlich bei dieser ganzen Sache ja am glimpflichsten weg, könnte ich sagen, ne? Weil ich bin ja Einfach nur, weil der Zufall es wollte, haben meine Eltern mich weggebracht aus der Ukraine. Also wenn das Schicksal oder wenn meine Geschichte irgendwie anders gelaufen wäre, dann würde ich jetzt vielleicht gar nicht mehr leben oder würde halt in irgendeinem beschissenen Schützengraben liegen und auf Leute schießen, die halt aus Russland kommen, ja, auf russische Soldaten schießen. Also das ist irgendwie so ein Gedanke, der mir häufig durch den Kopf geht, dass ich da halt einfach wirklich Glück hatte. Ja, und gleichzeitig beschäftigt mich das natürlich extrem, was da passiert. Und ich merke auch, dass so die politisch-analytischen Werkzeuge, die ich, glaube ich, sonst viel genutzt habe, um mir die Welt zu erklären, also diese ganzen Denkschablonen, sage ich vielleicht mal, die funktionieren jetzt nicht mehr so einfach. Also so die sind nicht mehr so leicht anwendbar auf diesen Konflikt, auf diesen Krieg. Mhm. Naja, und dazu kommt halt eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, so starke Emotionen, die sich von extrem stark abwechseln, wie ich schon meinte, ne? Die große Freude darüber, dass es Familienangehörige nach Deutschland geschafft haben, wird schnell abgelöst von der Sorge darüber, wie man denen jetzt am besten hilft. Und das ist ja, ich meine, das klingt dann immer so, so wohltätig. Ja, ich helfe meinen Angehörigen und so weiter und so fort, aber das ist ja auch anstrengend, ne? Da sind ja Leute, die sprechen die Sprache nicht, die haben teilweise Anliegen, die total simpel sind, die aber dann trotzdem total viel Zeit kosten, weil du musst halt so ganz kleine Dinge koordinieren. Also einfach nur das Beispiel, mein Patenonkel will eigentlich das Training leiten, was ich leite, was ich auch mega cool finde, spricht aber kein Deutsch. Das heißt, ich muss dort sein und übersetzen und kann aber selber nicht am Training teilnehmen. Also nur solche Sachen. Oder die Ehefrau meines Opas versucht eine dauerhafte Möglichkeit in München zu bleiben zu finden und wird halt verständlicherweise panisch, weil sie nicht versteht, was um sie herum passiert, weil sie die Sprache nicht spricht, weil sie sich unsicher ist, was da für Anforderungen an sie gestellt werden und weil sie zum Beispiel auch nicht versteht, dass es keinen Sinn macht oder was schwer zu verstehen ist, dass es keinen Sinn macht, sich zu registrieren, aber sich beim Sozialamt anzumelden. Also dass das quasi zwei verschiedene administrative Prozesse sind, das muss man ja erstmal irgendwie, ich musste das ja erstmal lernen und für mich war das ja schon kompliziert als Deutschsprachiger, aber das dann nochmal zu vermitteln an jemanden, der hier nicht aufgewachsen ist, die Sprache nicht spricht und so weiter und so fort, das ist nochmal viel komplexer.
Hast du was, was dich gerade erdet oder was dich auch ausgleicht? Weil du bist ja, so wie das klingt, ab dem Moment, wo du aufstehst, schon auch so, dass dich Leute anrufen und sagen, hey, wie mache ich das?
Also so krass ist es nicht. Die Leute schreiben mir Nachrichten und ich kann dann auch, glaube ich, artikulieren, dass ich jetzt irgendwie noch nicht weiß oder dann später zurückrufe. Mhm. Ich meine, ich habe, glaube ich, auch wieder Glück, weil ich habe irgendwie sehr tolle Freunde, kann ich sagen. Also ich habe eine Partnerin, die mich sehr unterstützt und ich habe sehr viele Freunde, die mir halt auch mehrmals und häufiger Hilfe anbieten. Mhm. Einfach nur zum Beispiel so eine Kleinigkeit wie, ich musste irgendwie so drei Sachen machen, wie einen Arzttermin ausmachen, einen Tierarzttermin zusätzlich noch ausmachen und irgendwelche Medikamente abholen von der Apotheke. Und wenn ich das halt alles alleine gemacht hätte, hätte mich das, glaube ich, total gestresst, aber ich konnte halt dann einfach drei Freunde fragen, ob sie mir da helfen können und das hat dann super gut funktioniert. Also zum einen das und zum anderen, ich glaube, ich war am Anfang in allen Telegram-Gruppen, die sozusagen live aus der Ukraine berichten. Na, da habe ich dann zu meinem Selbstheil auch irgendwo oder zu meiner psychischen Gesundheit dann mich entschieden, das so ein bisschen zu kürzen oder zumindest mir da so nur gelegentlich in den Gruppen Zeit zu verbringen.
Das wollte ich dich auch gerade fragen, weil das Thema ist ja in den Nachrichten auch extrem präsent. Also egal, ob man jetzt Tagesschau aufmacht oder das Radio anmacht. Und gerade in den letzten Tagen mit dem, was da in Butscha und um Kiew herausgekommen ist, das sind extrem schreckliche Nachrichten, extrem schlimme Bilder. Bist du ein bisschen sorgsamer damit, wie du das konsumierst, auch da?
Also als der Krieg angefangen hat, war ich gerade nicht in Deutschland, sondern war tatsächlich einfach mit meiner Freundin auf Teneriffa und das war auch natürlich eine völlig absurde Situation, dann so das Meer und leckeren Fisch und Palmen und so weiter und dann fängt halt der Krieg an und als das angefangen hat, glaube ich so die ersten 1,5 Wochen, war ich wirklich einfach nur jeden Tag mehrere Stunden auf irgendwelchen Telegram-Gruppen einerseits, um irgendwie vielleicht irgendwie zu gucken, was man machen kann, um Leute zu unterstützen und überhaupt auch herauszufinden, wie funktioniert dieser ganze legale Apparat, mit dem ich mich ja fast nie beschäftigen musste. Ne? Also wie funktioniert dieser ganze Registrierungs-, Sozialamts- und so weiter? Wie funktioniert diese ganze Maschinerie sozusagen? Und andererseits einfach auch, ob es so auf so einer, ja, um so zu verstehen, was da passiert und auch so, ja, halt möglichst live vor Ort quasi Nachrichten zu bekommen. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich das irgendwann musste ich halt aus diesen, wie ich schon gesagt habe, aus diesen Telegram-Gruppen raus, weil ich halt, also irgendwann kommen ja dann auch Bilder, wie dann halt einfach irgendwelche zerfetzten Leichen da liegen oder irgendwie zerstümmelte Körper oder irgendwelche Ruinen und irgendwelche Bomben einschlagen und so weiter. Also das berührt einen ja irgendwie, aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch so Momente, wo man so viel davon gesehen hat, dass man wie so ein Stück weit abstumpft. Mhm. Und ich meine, wenn man halt Angehörige dort hat, dann kann man das natürlich auch nicht ganz ausschalten. Also ich habe mein Handy gestern Morgen angemacht und die erste Nachricht, die ich von meiner Patentante bekommen habe, war halt eben so eine misshandelte Person aus Butscha und dann so ein Text, wie krass nahe ihr das geht. Und also da kann man ja dann nicht so, wenn man die Nachricht öffnet, weiß man natürlich noch nicht, was drinsteht.
Das tut mir leid. Das berührt mich auch gerade sehr. Du engagierst dich ja nicht nur für deine Angehörigen, die noch in Kiew sind und die Family, die jetzt hier ist. Du engagierst dich auch politisch. Du hast auf jeden Fall so einen Desertationsaufruf mitgestaltet für junge Menschen in Russland. Kannst du das ein bisschen erklären, was ihr genau da gemacht habt, was die Idee dahinter ist?
Also im Grunde war ich beteiligt an zwei Sachen und ich würde da auch mich ein Stück weit rausnehmen zu sagen, als dass ich, also ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass ich sehr politisch aktiv wäre in der aktuellen Lage, einfach weil ich auch halt Vollzeit arbeite und halt einfach jetzt viel mit meinen Angehörigen zu tun habe.
Also sagen wir, du wirkst einfach mit bei politischen Projekten.
Genau, das ist vielleicht korrekter, ja. Und was wir da versucht haben zu machen, waren einfach zwei Sachen. Also die erste Sache war, dass wir, als die Informationskanäle, als es hieß, dass die Informationskanäle von, also als soziale Medien in Russland geschlossen werden, haben wir versucht, möglichst viel noch, also haben wir uns gefragt, wie können wir denn noch irgendwie an eine Öffentlichkeit erreichen? Und was wir da gemacht haben, war, dass wir so einen sehr, naja, man könnte sagen, vielleicht pathetischen Text geschrieben haben, aber einen Text, der so auf so einer emotionalen Ebene eine Generation unserer Eltern in Russland ansprechen sollte. Mhm. Und das war im Grunde genommen einfach nur sowas wie so ein Appell an Russland, Ukraine. Das war ja so lange Zeit irgendwie Sowjetunion, unter der Sowjetunion vereint. Wie kann das sein? Es gibt so viele familiäre Überschneidungen. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Ehen zwischen Russen und Ukrainern. Es gibt sehr, sehr viele verwandtschaftliche Verhältnisse darüber hinaus. Ganz, ganz viele Menschen aus Russland haben irgendwie in der Ukraine Urlaub gemacht und natürlich irgendwie Geschäftsbeziehungen und so weiter. Und da haben wir versucht einfach, sagen wir mal so, diese Gemeinsamkeit zu adressieren und oder zu benennen und dann an Leute heranzutragen in einem sozialen Medium. Das heißt nicht Kontakte, sondern Adnaklassniki. Also das ist einfach Klassenkameraden. Da ist so hauptsächlich die Generation unserer Eltern und dann so Abschlussklasse 1980 und dann, keine Ahnung, können die dann ihre Bilder liken oder so. Und was wir da gemacht haben, war halt diesen Text vorzubereiten. Und dann haben wir versucht, oder haben wir mit russischen Genossinnen, die natürlich das Ganze unter einem komplett anderen Risiko machen als wir, ne? Also so, das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Oder das wird, glaube ich, in so Berichterstattung aktuell in Deutschland zu wenig benannt, meines Erachtens, unter welchen Risiken politische Aktivistinnen in Russland arbeiten. Auf jeden Fall mit denen haben wir das versucht, dann mit Hilfe, also wir haben halt dann Fake-Accounts gemacht und sind dann in Gruppen reingegangen in diesem Adnaklassniki und haben versucht, dort diese Aufrufe zu streuen. Das war eher adressiert an so die Elterngeneration der Menschen, die halt jetzt gerade aktuell viel in den Krieg geschickt werden. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist dieser Dissertations- oder das adressiert eben Menschen dazu zu dissertieren.
Junge Männer, die gerade eingezogen werden zum Beispiel.
Genau. Junge russische Männer haben wir versucht anzusprechen, dass die ja eben nicht an diesem Krieg teilnehmen. Und das haben wir so gemacht, dass haben wir in Zusammenarbeit mit dem Verein Connection e.V. Das ist ein alter Kriegsdienstverweigererverein. Also so kommt aus der Friedensbewegung. Die haben so eine Hotline eingerichtet, wo sich russische Soldaten auf Russisch darüber erkundigen können, welche Möglichkeiten es zu desertieren gibt. Also sowohl zu desertieren, als auch sich in Kriegsgefangenschaft zu begeben, wie man das am besten macht und welche Möglichkeiten bestehen, in Europa Asyl zu bekommen als politisch Verfolgter und wie man potenziell vielleicht noch fliehen kann, bevor man eingezogen wird. Diese Hotline, diese Nummer dazu haben wir halt versucht, einfach zu verbreiten in russischen Medien und unter russischsprachigen Leuten.
Weißt du zufällig, ob da jemand angerufen hat?
Da haben auf jeden Fall Leute angerufen, aber natürlich noch viel zu wenige. Es gibt Dissertationen, ich kann jetzt nicht sagen, ob die auf unsere Hotline Darts, also auf diese Hotline zurückgehen, aber ja, es müssten natürlich viel, viel mehr Menschen desertieren und viel, viel mehr Menschen verstehen, dass das halt, also viel mehr Russen verstehen, dass das halt einfach nicht keinen Sinn macht, da an diesem Krieg teilzunehmen. Ja, da haben auf jeden Fall schon Leute angerufen, aber leider zu wenig.
Lass uns zum Schluss nochmal auf deine Familie vielleicht zurückkommen, die jetzt hier ist, die hier gerade ankommt. Was können wir tun für Menschen, die gerade hierher geflohen sind? Was hilft denen gerade? Was bekommst du mit?
Also ich glaube, die Hauptsorgen der Menschen, die ich kennengelernt habe aktuell, die aus meiner Familie sind, das sind so Sorgen, um das Leben zu bestreiten. Ja? Und das heißt einfach konkret, wie finde ich eine Wohnung? Wie finde ich einen Job? Wie finde ich mich zurecht in der Bürokratie in der Deutschen? Also ihr glaubt nicht, wie glücklich ihr Menschen machen könnt, wenn ihr denen ein Zimmer organisieren könnt. Das kann natürlich nicht jede Person. Also die wenigsten Leute besitzen ja Wohnungen oder mehrere davon. Oder einfach nur helfen könnt, diese Wohnung zu suchen. Also zum Beispiel, ich habe gestern herausgefunden, dass man als geflüchtete Person so einen Wohnberechtigungsschein sich eigentlich relativ easy holen kann. Aber das kannst du natürlich nicht ohne Sprache. Deswegen, ich glaube, das sind halt, und damit führe ich ja zu so administrativen Dingen, in diesem administrativen Wirrwarr, wenn ihr da den Leuten irgendwie Unterstützung geben könnt, ist das natürlich auch mega cool.
Das mit dieser Wohnungsfrage, also dass du jetzt eine Unterkunft für deine Familie suchst, das scheint dich extrem zu beschäftigen und auch ein bisschen sauer zu machen. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, das beschäftigt mich zum einen, weil natürlich Wohnraum einfach das unmittelbarste Bedürfnis, eines der unmittelbarsten Bedürfnisse ist, ne? Dass du halt einfach irgendwas hast, dass du nicht auf der Straße bist. Ich glaube, die Ressourcen dafür sind halt da, aber es fehlen einem sozusagen die Mittel, an diese Ressourcen zu kommen. Also als kleines Beispiel, bei meiner Mutter in dem Haus, in das sie jetzt vor kurzem gezogen ist, das sind nur so kleine Apartments, da sind 3 Wohnungen frei, die stehen einfach leer in München. Aber die Hausverwaltung muss erst noch mit der Immobilienfirma in Luxemburg sprechen und das dauert alles und man weiß auch nicht, ob man die dann da einquartieren kann, weil man weiß ja auch nicht, ob das dann das Amt übernimmt. Und überhaupt muss man ja auch 3 Monatsmieten Kaution irgendwie einbringen. Und als geflüchtete Person hast du halt vor allem aus der Ukraine meistens halt nicht mal eben 2.400 Euro oder sowas auf dem Konto. Ich glaube, es macht mich wütend, weil diese vielen, vielen Menschen, die nach Deutschland kommen und Wohnraum brauchen, ich glaube, ich habe den Eindruck, das wird halt gerade extrem abgefedert, einfach von so einem guten Willen von vielen Menschen und von so einer Hilfsbereitschaft. Aber ich finde, das ist die Aufgabe von einem Staat. Das müsste einfach vernünftig organisiert werden. Da müsste einfach gesagt werden, da steht die Wohnung frei, dann knallen wir da Leute rein. Da steht das Hotel, das ist nicht ausgebucht, dann kommen da Leute rein. Und wenn die Leute nicht wollen, dass sie in einem Hotel irgendwelche Ukrainer, die geflüchtet sind, haben, dann werden die halt gezwungen, die aufzunehmen. Also ich habe den Eindruck, es wird sich so ausgeruht an so einem guten Willen und es fehlt total so ein politisches, ja, Durchsetzungsvermögen irgendwo. Und einfach zu sagen, so zur Not, wenn jemand irgendein Haus besitzt und das steht leer und der will das nicht vermieten, dann enteignen wir den und dann kommen da Leute rein. Weil Wohnungen einfach dafür da sind, dass Menschen da drin wohnen. So, fertig.
Wie sieht das denn deine Familie, die jetzt hier ist, also dein Patenonkel, darum geht es ja jetzt in dem spezifischen Fall, wie sehr drängt es für die, einen ständigen Wohnraum zu finden? Sie haben ja gerade ihr Zuhause verloren. Für mich wäre es das Wichtigste überhaupt und die Grundlage von allem, um irgendwo wieder auf die Beine zu kommen, sozusagen, sowas zu haben. Wie geht es denen?
Ja, so, wenn du das so sagst, bin ich gerade auch überrascht, wie cool die damit eigentlich umgehen, ne? Also stell dir mal vor, du wüsstest, dass du nächsten Samstag ausziehen musst, aber du weißt nicht, wohin. So, in 1,5 Wochen musst du halt raus aus deiner Wohnung. Fertig. Und auch wieder, die einzigen, die das organisieren, sind halt deine Freunde und deine Familie. Und einfach nur zufällig kennst du Leute, die dir helfen. Und jemand anderes hat halt zufällig niemanden, der dem hilft. Und der sitzt jetzt irgendwo in Buxtehude in so einer überfüllten Turnhalle.
Danke, Daniel, für deine Zeit und das Gespräch.
Danke dir.
Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою twigolos@bozepark.com.
Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bozepark.com.
Голоса України. Цель этого подкаста – дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос – @bozepark.com.